Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge meines allerersten Podcasts. Ja, ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Tupoka Ogette und dies hier ist, wie gesagt, mein allererstes Podcast-Projekt. Ich habe vor einiger Zeit auf Instagram eine Umfrage geschalten und gefragt, was ihr denn davon halten würdet, wenn ich ein Podcast-Projekt beginnen würde. Und das Feedback war total überwältigend und hat mir nochmal so den letzten Schub gegeben und mich nochmal so richtig motiviert, jetzt tatsächlich loszulegen. Und hier sitze ich nun in Berlin-Kreuzberg in meinem Homeoffice vor diesem Mikro. Es ist schwieriger als gedacht und eigentlich verdiene ich meinen Lebensunterhalt damit, viel, viel zu reden, aber es ist tatsächlich noch was anderes, vor diesem Mikro jetzt hier zu sitzen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr gnädig seid mit mir. Ich möchte und werde da reinwachsen und dieser Podcast ist mir auf jeden Fall ein ganz großes Anliegen. Und es gibt Menschen in meinem näheren Umfeld, die gesagt haben, bist du wahnsinnig, noch ein Projekt, wie willst du das überhaupt schaffen? Und ja, die haben auf jeden Fall recht, ich bin schon sehr, sehr ausgelastet, aber so ein richtiges Herzensprojekt ist ja auch etwas, was einem viel gibt und nicht nur von einem nimmt. Und von daher freue ich mich, das jetzt starten zu können. Damit es aber realistisch auch funktioniert, werde ich erstmal anfangen mit einmal im Monat. Vielleicht dann tendenziell irgendwann auch öfter. Aber damit ich wirklich zuverlässig produzieren kann, fangen wir mit einmal im Monat an. Ja, und die Frage, womit ich denn so beschäftigt bin, bietet eine perfekte Überleitung, um mich kurz vorzustellen. De facto ist es so, dass ich beruflich, privat auch teilweise, aber beruflich viel mehr, vor allem Gespräche mit vor allem weißen Menschen zum Thema Rassismus führe. 2012, nach einiger Zeit im Ausland, habe ich angefangen, einen Workshop für Eltern schwarzer Kinder anzubieten und bin damit durch Deutschland getourt. Und bis heute ist diese Zielgruppe eine Zielgruppe, die mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und in der Zwischenzeit sind aber ganz viele andere Zielgruppen hinzugekommen. Und seit ungefähr 3-3,5 Jahren mache ich das auch nicht mehr allein, sondern immer im Team mit Stephen Lawson, der ist Bildhauer, Künstler, aktivistischer Bildungsreferent und auch mein Ehemann. Und ja, ich finde, wir sind ein ziemlich gutes Team in der Liebe, im Leben und eben auch in der Arbeit. Und gemeinsam eröffnen wir Räume, in denen wir nicht nur über Rassismus sprechen lernen, sondern auch Menschen darin begleiten, Rassismus kritisch denken zu lernen. Da geht es darum, zu verstehen, wie Rassismus wirkt, zu begreifen, wie rassistische Mechanismen wirken, wie Sprache und Rassismus miteinander zusammenhängen, aber auch um weiße Privilegien und deren Verantwortung oder die Verantwortung, die da inne liegt, den Menschen. Wir sprechen über verinnerlichte Denkmuster, über generell die Verantwortung, sich auf eine rassismuskritische Reise zu begeben und wie das konkret aussehen kann und aussehen soll. Und vor 3 Jahren habe ich ein Buch rausgebracht, Exit Racism, rassismuskritisch denken lernen. Und ich freue mich total über das viele positive Feedback. Das Buch ist jetzt in der fünften Auflage raus. Und wir touren nach wie vor durch Deutschland, aber auch Schweiz, Österreich mit Lesungen, die auch interaktiv gestaltet sind, also auch so ein bisschen wie ein Workshop sind. Und ja, da kommt auch ihr jetzt ins Spiel. Der Podcast wird im ersten Teil sich immer damit auseinandersetzen, mit Fragen, die ihr mit reinbringt. Also ich möchte gerne Fragen beantworten, die ihr habt. Die können zum Thema Rassismus sein, Mechanismen von Rassismus betreffen, Fragen, wo ihr einfach sagt, da hättet ihr gerne meine Perspektive drauf, die Perspektive von jemandem wie mir, die beruflich sich immer wieder in ganz unterschiedliche Räume dieser Gesellschaft begibt, um über Rassismus zu sprechen und gerade mit Menschen zu sprechen, die sich selbst meistens als nicht rassistisch einordnen. Denn ganz wichtig ist, wir sprechen nicht mit Menschen aus dem rechten Rand. Also wir sprechen nicht mit Menschen, die sich selbst als eindeutig rassistisch positionieren. Es gibt Menschen, die diese Gespräche führen und die sind total wichtig. Wir tun es nicht. Unser Gesprächsangebot gilt allen Menschen, die sich eigentlich für nicht rassistisch halten, aber in dieser Welt groß geworden sind und dadurch eben auch rassistisch sozialisiert wurden, wie wir alle. Und wo es darum gehen soll, diese rassistische Sozialisierung zu erkennen, benennen zu können und perspektivisch auch entlernen zu können. Und ihr könnt mir gerne Fragen stellen über Instagram, Facebook oder E-Mail, tupoca.ogette@gmail.com. Frage zu meiner Arbeit, zu unterschiedlichen Kontexten. Also wir arbeiten zum Beispiel ganz viel im Bereich Theater. Also wir begleiten mehrere große Theaterhäuser in Deutschland auf der rassismuskritischen Reise. Wir sitzen viel im Bildungsbereich von Kita bis hin zur Universität. Wir arbeiten mit großen Firmen, wir arbeiten mit KMUs, also mit kleinen Firmen zusammen. Aber wir arbeiten auch im Bereich Medien, also mit Zeitungen, mit Magazinen, also mit Redaktionen, mit Fernsehredaktionen. Und wir begleiten auch politische Parteien auf einer rassismuskritischen Reise. Und ihr seid herzlich eingeladen, mir da Fragen zu stellen. Und ich bin gespannt. Also den ersten Teil werde ich immer 1, 2, 3 Fragen beantworten beziehungsweise darauf eingehen, meine Perspektive dazu geben. Und in dem zweiten Teil, und das ist der größere Teil, werde ich ins Gespräch gehen. Und zwar ins Gespräch mit anderen schwarzen Frauen, mit Schwestern. Und das hat mehrere Gründe. Ganz persönlich ist es so, dass meine persönliche Politisierung, mein Worte finden, meine Sprache finden, mein überhaupt mich und mein Schwarzsein zu finden, ist ganz eng verknüpft mit den Gesprächen und dem Zusammensein mit anderen schwarzen Frauen, mit Schwestern, die mir als Mentorinnen gedient haben, die mich begleitet haben, die mich unterstützt haben, die mich auch kritisiert und gechallenged haben, von denen ich gelesen habe, die ich im Fernsehen gesehen habe und so weiter. Es sind aber auch Gespräche mit schwarzen Frauen, wo ich immer wieder Heilung finde zwischendrin, wenn ich erschöpft bin, wenn ich traurig bin, wenn ich hoffnungslos bin. Und das sind Gespräche, die mir Kraft geben, wo ich mich wiederfinde mit meinen Erfahrungen. Und ich wünsche mir diese Gespräche auch mehr, dass die noch mehr Gehör finden. Es gibt immer mehr Portale oder mehr Kontexte, in denen diese Gespräche sichtbar werden. Und ich möchte auch meinen Teil dazu beitragen. Und deswegen werde ich bei jeder Folge eine Schwester und vielleicht auch perspektivisch mal 2 oder 3 Schwestern einladen und wir werden zu ganz unterschiedlichen Themen ins Gespräch gehen. Und auch da seid ihr herzlich eingeladen, euer Feedback zu schicken und auch Fragen zu schicken, die ihr im Nachhinein habt, die aufkommen, die sich auf unsere Gespräche beziehen. Ja, und ich bin gespannt, was diese Gespräche ergeben werden. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne Vorschläge schicken von Frauen, wo ihr denkt, da würdet ihr gerne ein Gespräch zwischen dieser Frau und mir hören. Ich habe natürlich schon eine sehr, sehr, sehr lange und volle interne Liste von ganz wunderbaren Frauen. Aber gerne könnt ihr mir da auch schreiben. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja, und jetzt ist es sogar schon soweit. Ich sitze hier auf meiner Couch mit meiner ersten Schwester und einer ganz, ganz wunderbaren Frau. Und zwar, Trommelwirbel, Katja Musafiri. Hallo.
Hi.
Ah ja, ich freue mich total und ich bin auch mega aufgeregt. Haben wir auch gerade besprochen, dass wir beide...
Ich bin auch furchtbar aufgeregt.
Eine leichte Anspannung spüren, genau. Ich würde dich erstmal kurz vorstellen. Und zwar ist Katja Journalistin bei der Taz und auch bei Missy Magazin. Katja, du hast mit mir zusammen Afrikanistik studiert und Deutsch als Fremdsprache.
Mhm.
Ja. Du hast eine Ausbildung zu bikultureller, crossmedialer Journalistik oder Journalistin absolviert. Und dabei aber noch lange nicht genug. Und zwar bist du auch Mentorin bei den neuen deutschen Medienmachern. Und du hast 2015 genau einen Verein zur Unterstützung von geflüchteten Frauen und Kindern mitbegründet. Ja. Herzlich willkommen!
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Voll toll. Und der Grund, warum es mir ganz, 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 ganz wichtig war, dass du die allererste bist, die mit mir diesen Podcast startet, ist, weil du meine allererste schwarze Freundin bist, warst. Mhm. Und genau, ich würde das so formulieren, dass mit dir oder mit uns, mit unserer Freundschaft für mich und vielleicht auch für dich, so die Politisierung begonnen hat.
Ja, auf jeden Fall, also für mich auch. Du warst auch meine erste schwarze Freundin tatsächlich. Ich hatte zwar meine Schwester noch immer, bis heute natürlich,
ja, ja.
Aber während des Aufwachsens, aber so eine Freundschaft hatte ich zuerst mit dir. Ja.
Ja. Oh, voll schön. Und deswegen fände ich cool, wenn wir vielleicht genau da anfangen und darüber sprechen, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja.
Magst du erzählen?
Ja, warte mal.
Und ich stoße dann dazu, wenn ich das wahrgenommen habe.
Also was ich noch weiß, ist, dass ich beim Bundestreffen war vom ISD, der Initiative Schwarzer Deutscher. Und da so ein erstes, also ich war zum ersten Mal dort und hatte so ein starkes Community-Feeling und habe gedacht, ich brauche das unbedingt auch in meinem Leben, in meinem Alltag. Und zu der Zeit war es ja so, wir haben ja beide studiert und ich weiß noch, ich habe dich und die andere schwarze Studentin, die in unserem Studiengang war, schon immer mal gesehen, ne? Aber irgendwie war es ja zu der Zeit so und ist auch zum Teil immer noch so, dass schwarze Menschen irgendwie aneinander vorbeigehen oder so tun, als würden sie sich nicht sehen.
Ja.
Ja, also und ich dachte, das kann nicht sein. Ich will jetzt wissen, wer das ist und vielleicht hat sie ja auch Lust irgendwie, dass man einfach sich mal austauscht. Ja,
ja. Man muss dazu sagen, das war in Leipzig. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt hatte.
Nee.
Und es ist noch gar nicht lange her. Also ich würde das einordnen. Wann haben wir studiert? 2003, also 2004?
Ja, ja, so ungefähr. Ja.
Genau, in dem Zeitraum.
Ja. Und dann bist du mir irgendwann auf der Straße begegnet und ich dachte, jetzt oder nie. Ich glaube, ich habe es vorher bestimmt dreimal eingeprobt, was ich sagen könnte. Und dann war ich trotzdem super aufgeregt und habe noch, ich weiß noch, ich habe noch irgendwas ganz Komisches gesagt, irgendwie sowas wie, ja, wollen wir so, wir wollen hier so Treffen starten, so, wie habe ich es gesagt? Ich glaube, so Afroamerikaner.
Das weiß ich gar nicht mehr so genau.
Ja, ja, ich war so aufgeregt und hatte dieses Wort irgendwie noch nicht, ne? Also Afrodeutsch haben wir ja damals immer gesagt und hatte das einfach nicht parat und weil es ja so neu auch für mich war, ne? Dass es Afrodeutsche gibt und dass wir uns da unter diesem Begriff sozusagen identifizieren. Und ja, dann habe ich dich einfach angesprochen und du warst auch gleich irgendwie interessiert.
Ja, also genau, ich weiß auch, ich habe das noch vor dem inneren Auge, wo das war. Mhm. Ja, an einer bestimmten Stelle im Leipziger Zentrum vor der Uni. Und ich weiß auch gar nicht, wohin ich gerade deswegs war. Aber ich weiß, dass du plötzlich so vor mir standst. Und ganz kurz zurückzugehen, weil du hast gesagt, dass man als schwarzer Mensch ganz oft in Räumen ist und sich zwar irgendwie wahrnimmt, aber irgendwie nicht klar ist, also vor der Politisierung, nicht klar ist, was ist die Verbindung. Also so ging es mir immer, dass ich irgendwie wusste, da ist jemand, man guckt sich so ein bisschen verstohlen an oder gar nicht, aber ich habe immer irgendwie eine Verbindung gespürt, aber ich konnte die nicht benennen oder lange nicht benennen. Und dann, genau, als du dann vor mir standst und ich weiß noch, du hast total gestrahlt und ich fand es total sympathisch, dass du so aufgeregt warst, weil ich dann auch irgendwie total genau, du hast mich dann da zu so einem Treffen, glaube ich, eingeladen und hast gesagt, wir machen da so ein Treffen und hast nicht Lust, genau, zu kommen. Und ich fand es auch gleich total cool. Und ja, da sind wir bis heute. Ja, und ich würde sagen, also wir waren dann in der ganzen Zeit, in der wir beide in Leipzig waren, auch sehr eng befreundet. Teilweise haben wir uns auch jeden Tag gesehen.
Ja, das stimmt. Das
teilweise mehrmals jeden Tag.
Und telefoniert und geschrieben.
Genau. Und ja, also ich glaube, wir haben dann auch ein paar so, wir haben das immer Afro-Treffen genannt, glaube ich, ne? Dann auch angefangen zu organisieren.
Ja, so in Cafés oder ja, oder auch privat bei dir zu Hause.
Ja, also obwohl Afro-Treffen, ich würde sagen, also damit sich die Leute jetzt nicht vorstellen, dass wir da zu 60, 70 sagen, wir waren vielleicht zwei oder drei, ne? Also
ja,
das
zum
war
Teil.
Jetzt am Anfang.
Ja, das stimmt,
irgendwie
am Anfang, aber es wurden ja dann zum Teil auch mehr, ne? Also wir waren ja dann auch manchmal so 10, 12 und wir haben ja auch nie aufgegeben, weitere Leute anzusprechen.
Stimmt.
Und dazu zu holen. Und ich fand es auch ganz cool eigentlich, dass viele so offen und interessiert waren, dass sie zumindest einmal kam. Es gab ja dann teilweise, ich weiß nicht, ob du dich an diese beiden Jungs erinnerst, mir fallen gerade die Namen auch nicht mehr ein, die waren dann auch so verschüchtert, die fanden das so ein bisschen seltsam auf eine Art, aber trotzdem hatten sie Lust und sind mal vorbeigekommen und wenn es nur eine Stunde war oder so, weißt du, dann haben sie sich das mal angeguckt und haben einen danach auch auf der Straße noch gegrüßt und so, ne? Die waren jetzt nicht an dem Punkt, wo sie so Lust hatten auf so eine Community auf die Art, aber ich glaube, sie hatten doch auch dieses Gefühl, dass da irgendwas ist, was uns verbindet und
Absolut. Und ich versuche, oder wir haben auch im Vorgespräch, haben wir versucht zu rekapitulieren, inwiefern wir die Sachen auch schon benannt haben. Also Rassismus benannt haben, Schwarzsein benannt. Und meine Erinnerung ist, wenn ich jetzt so schaue, dass ich auch den Begriff Schwarz als Selbstbezeichnung, den habe ich meines Erachtens erst später dann kennengelernt. Also mit, also so richtig mit der Bedeutung, mit der Definition von Rassismus erleben. Das war noch in der Zeit, wo wir miteinander gesprochen haben und die Treffen hatten so ein ganz großes Suchen. So ist meine Erinnerung.
Aber über Rassismuserfahrungen fand ich, haben wir schon gesprochen. Also das auf jeden Fall, ne?
Ja.
So auf eine unbedarfte Art zum Teil. Ne?
Ja.
Also jetzt nicht so politisch, wie es vielleicht heute stattfindet. Aber wir haben uns schon, und das fand ich eigentlich auch immer ganz angenehm, ausgetauscht, was uns so auf der Straße passiert oder in irgendwelchen Institutionen oder so. Und konnten dann eben auch gemeinsam drüber lachen. Das ist das, was ich eben dann als sehr angenehm empfunden habe. Ne? Dass man das mal loswerden konnte bei jemandem, der dasselbe erlebt und das...
Naja, und ich finde, also weil du gerade sagst lachen, ich habe, glaube ich, viel als Kind irgendwie runtergeschluckt oder ganz viel auch mit Bauchschmerzen immer zu tun gehabt. Also ganz viel damit so autoaggressiv damit umgegangen, weil ich das eben nicht benennen konnte, weil ich keine Worte hatte. Und als wir dann angefangen haben, darüber zu reden, war, glaube ich, Lachen, also gerade bei uns, irgendwie ein total wichtiges, ich würde jetzt fast sagen, so ein politisches Mittel, wenn ich das jetzt so rückwirkend einordnen möchte, um diesen Druck loszuwerden, um die Wut auch loszuwerden, um das irgendwie zu kanalisieren und in was Schönes irgendwie rausperlen zu lassen oder so. Ich habe jetzt gerade nicht so die richtige Formulierung. Und dann habe ich auch die Erinnerung, dass wir auch mit diesen Gesprächen, die wir, du hast gerade gesagt, so ein bisschen naiv oder unbedarft geführt haben, sind wir auch ein paar Mal, ich will jetzt nicht sagen gescheitert, aber, oder vor die Wand gefahren, aber wir bekommen keine anderen Begriffe, wenn wir die dann mit weißen Menschen geführt haben. Also ich erinnere mich an diese eine Situation, da war eine weiße Freundin dabei und da ging es darum, dass sie halt erzählt hat, dass sie einen schwarzen Freund hat und dass sie diesen schwarzen Freund, also dass sie irgendwie rassistische Bezeichnungen für den benutzt, ich weiß nicht, irgendwie so Schokobibi oder irgendwie sowas. Und ich fand es total, oder wir fanden das total schräg und total krass, aber ich hatte noch nicht so die Worte, warum ich das so krass finde. Und ich erinnere mich noch, dass sie sich dann total aufgeregt hat und total wütend geworden ist und sie hat dann geweint. Und heute weiß ich ja, kenne ich den Begriff White Tears und wie diese Abwehr in White Fragility eben auch in Form von so Emotionalisierung, von Weinen und Täter-Opfer-Umkehr passiert. Aber ich weiß, dass ich da total baff war.
Was haben wir gemacht eigentlich?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich total fassungslos war, dass sie jetzt weint und dass das auch irgendwie funktioniert. Ich meine, dass da auch ein Bruder dabei war, so ein schwarzer Mann, der dann sie in Schutz genommen hat. Und ich dachte so, was geht denn hier ab? Also an sowas erinnere ich mich auch.
Ja, das stimmt. Aber gerade da hat eben auch geholfen, dass wir nicht allein waren. Ne?
Ja.
Also in so einer Situation jemanden allein anzusprechen und zu sagen, du, das geht gar nicht, das ist irgendwie seltsam und es betrifft einen ja selbst auch irgendwo, ne? Oder ist dann so, man wird vielleicht auch emotional oder ist da irgendwie, ja, es ist so persönlich, was man da anspricht, wenn man Rassismus anspricht.
Ja.
So, und das hat, glaube ich, auch viel geholfen, dass wir uns kannten, dass man sich auf jemanden beziehen konnte, zum Beispiel. Ja. Ich weiß noch zum Beispiel, du hast irgendwann mal diesen Satz gesagt, wir beschäftigen uns nicht damit, weil...
Weil wir möchten,
sondern weil wir müssen. Das ist unser Leben. Ne?
Ja.
Und das habe ich dann immer zitiert, wenn Leute ankamen, so à la, du redest schon wieder darüber, ist ja langweilig und befasst dich mal mit was anderem, so ungefähr. Ja?
Ja.
Dann konnte ich das immer sagen, ja, und hatte da einfach auch diese Stütze, dass es anderen genauso geht wie mir, dass andere dieselbe Lebensrealität haben. Und genau, dann fällt es irgendwie leichter, auch in einem anderen Umfeld dann diese Dinge mal anzusprechen.
Ja, ja. Absolut. Also, und wenn ich jetzt gerade so gefühlsmäßig auch noch mal da reingehe, also in, das habe ich jetzt sogar jetzt in Workshops, wenn ich mit Eltern arbeite, ne, dann rede ich immer darüber, dass wenn die Politisierung einsetzt, bei jungen schwarzen Menschen oft auch ganz viel Wut rauskommt, rauskommt. Ne? Und die kam bei mir auch, ich weiß, ich habe da auch Kickboxen gemacht in Leipzig, das weiß ich noch, mit lauter weißen Männern, da konnte ich so richtig irgendwie rumprügeln. Das war schon befreiend. Aber ich weiß, die Tatsache, also dass wir uns so oft gesehen haben, das war für mich auch wie so ein, so eine Sicherheitsdecke, also so dieses tägliche Klingeln bei dir, kurz andocken, kurz Hallo sagen. Und das war wie so ein, als wenn man so irgendwie schwimmt und mal kurz an den Rand anhält.
Das stimmt,
und atmet und irgendwie checkt, ja, das, was wir erleben, ist total krass. Und kurz andocken, kurz lachen, kurz auch mal traurig sein, still sein. Und Party haben wir auch ab und zu gemacht. Ab und zu. Ja.
Ja, das war auf jeden Fall total stärkend und mir ist das dann auch im Kontakt mit alten Freundinnen irgendwie klar geworden, was das für eine Rolle spielt oder was das für eine Kraft hat. Ich erinnere mich, ich hatte mal eine weiße, also meine beste Freundin im Grunde bis zu dem Zeitpunkt mitgebracht zu dir. Und sie war irgendwie ganz, also sie hat sich total unwohl gefühlt und war so nach wenigen Minuten, ja, Katja, das ist hier komisch und ich habe das Gefühl, sie mag mich nicht und lass uns gehen und
aber
so weiter.
Aber ich war nett, ne?
Nur mal du kurz. Du warst super nett, du hast du hast ständig gefragt, ob es ihr gut geht, ob sie noch was braucht und so weiter. Also es war eigentlich eine sehr angenehme, nette Atmosphäre.
Ja.
Aber einfach dieser, diese Tatsache, dass wir zwei schwarze Frauen im Raum waren und sie eine weiße Person sozusagen, einmal in der Unterzahl, in einer Situation, hat sie überfordert und sie hat mich vielleicht auch anders wahrgenommen dann, ne, als ich dann mit dir sozusagen so eng und connected war. Und das ging ja auch von 0 auf 100, einfach weil wir so ähnliche Lebensrealitäten haben.
Total. Ja, und genau, weil sie auch eine Verbindung gespürt hat, die sie halt vielleicht nicht kannte
dir. Oder die sie nicht haben kann.
Und die sie auch nicht haben kann.
Auf diese Art.
Genau, die irgendwie für sie bedrohlich gewirkt hat oder die sie nicht verstanden hat. Und weil du auch das ansprichst mit dem anders reden, also es gibt ja diesen Begriff Code-Switching, also dass schwarze Menschen quasi, wenn sie unter sich sind oder eben im Raum mit Verbündeten, mit Menschen, die auch politisiert sind und eben Verbündete sind im Kontext von Rassismus, eine andere Sprache benutzen kann, freier sprechen kann. Und wir bewegen uns ja oft irgendwie in Kontexten mit weißen Menschen, wo man eben ganz vorsichtig sein muss. Kann man jetzt Rassismus überhaupt thematisieren oder nicht? Oder und das fällt natürlich dann weg oder ist weggefallen, wenn wir miteinander waren. Und vielleicht hat sie das dann auch nochmal so geflasht.
Na.
Ja, und dann würde ich gerne noch ein Thema ansprechen. Und zwar, ich hatte vor kurzem ein Interview, was jetzt noch nicht raus ist, mit der Taz. Und da ging es um das Thema ostdeutsche Identität. Und da wurde mir gefragt, ob ich eine ostdeutsche Identität habe. Und was uns ja auch verbindet, neben dem Schwarzsein, oder vielleicht ist es auch verflochten damit, ist, dass unsere Väter beide aus Ostafrika kommen. Meine aus Tansania.
Burundi.
Deine aus Burundi. Und dass wir beide in Ostdeutschland geboren sind und auch lange gelebt haben. Und jetzt würde ich die Frage einfach mal so in den Raum schmeißen. Wie ist das mit ostdeutscher Identität für uns, für dich?
Ja, also ich habe auch öfter diese Frage gestellt bekommen, so ein bisschen, oder ob das ein Thema ist oder inwiefern und so weiter und so fort, aber oder ich merke es auch ganz deutlich bei Gesprächen mit anderen ostdeutschen Freunden und Freundinnen beispielsweise, für die das so ein starkes Thema ist, ihre ostdeutsche Identität.
Ja.
Und für mich ist das irgendwie, sage ich mal, zweitrangig. Also es spielt schon auch eine Rolle, aber definitiv nicht in derselben Art und Weise und in derselben Intensität wie für andere Ostdeutsche aus meiner Altersgruppe sozusagen. Weil irgendwie dieses Schwarzsein und Anderssein und Nicht-Dazugehören sozusagen das immer überlagert hat, sozusagen. Also ich habe mich eigentlich immer am Rand gefühlt während des Aufwachsens in Ostdeutschland und mich eigentlich gar nicht so sehr identifiziert mit diesem Ostdeutschsein. Jetzt inzwischen natürlich, wo die Mauer gefallen ist und sozusagen ein vereintes Deutschland existiert, ist mir das schon auch klar, dass ich da anders aufgewachsen bin, dass ich ganz andere Erfahrungen habe als westdeutsche Menschen. Aber dennoch ist das Schwarzsein und anders wahrgenommen werden irgendwie stärker als,
Ja, also dahingehend ging auch meine Antwort total. Aha, okay. Also die Tatsache, immer geandert zu werden und immer wieder legitimieren zu müssen, warum man denn auch hierher gehört, obwohl irgendwie man Deutsch gedacht hat, Deutsch gesprochen hat, Deutsch. Ich war noch, also bis als Kind noch nie in Tansania, das war mein erstes Mal erst dann mit 10, 11 oder so, aber vorher hatte ich gar keinen Bezug dahin, aber ich wurde immer dahin irgendwie verortet. Und deswegen war das Schwarzsein war immer viel mehr Thema, ob ich es nun benennen konnte oder nicht. Mhm. Und damit eben auch die Identifikation dazu. Der Unterschied vielleicht in unserer Biografie ist auch nochmal, also ich bin ja mit 8 ausgewandert mit meiner Mutter nach Westdeutschland und habe dann quasi den Fall der Mauer aus Westdeutschland heraus erlebt.
So spät?
Und also wir sind ein Jahr vor der Wende quasi ausgewandert und das war auch ziemlich dramatisch, dieses Auswandern. Und dann, ich erinnere mich aber, dass wir bei der Wende dann, habe ich auf der Mauer oben getanzt und damit dran rumgehackt und sowas. Und habe einfach so dadurch, dass ich dann meine Großeltern wieder anrufen konnte und auch dahin reisen konnte und das ist, also habe ich das so ganz präsent in Erinnerung, aber jetzt nicht so als politisches Event, eher so als familiäres Event, weil es einfach so viel Bewegung innerhalb der Familie war. Ja. Worüber ich mal nachgedacht habe, ist, ob jetzt, aber das ist auch nur so ein subjektiver Eindruck, ob schwarze deutsche Identität sich nochmal unterscheidet von, schwarze ostdeutsche Identität sich unterscheidet von schwarzer westdeutscher Identität. Da habe ich jetzt auch noch keine richtige Antwort, aber manchmal hatte ich so Gedanken von, wir waren alle sehr, sehr allein. Vielleicht ist das in westdeutscher Identität natürlich auch der Fall. Aber das ist so, dass immer wenn ich jetzt Menschen treffe, die zum Beispiel auch in Sachsen groß geworden sind oder so, schwarze Menschen, dass ich immer sage, wo wart ihr? Ich war doch da, hallo. So als Kind. Ne? Das ist was, woran ich mich total erinnere.
Ja, ich habe das Gefühl, in der westdeutschen Provinz beispielsweise sind schwarze Menschen wahrscheinlich genauso isoliert gewesen wie wir.
Ja.
Ja, aber dennoch, also ich merke zum Teil auch, dass Menschen, die in Ostdeutschland, also schwarze Menschen, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind, oft viel mehr darunter leiden, noch bis heute. Ja?
Also es über gab, den Rassismus, den sie erlebt haben.
Ja, also es gab mal ein Bundestreffen, da gab es so einen Raum für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder Problemen. Und da waren wirklich gerade aus Ostdeutschland ganz, wie soll ich es sagen, ganz stark belastete Menschen dort, die einfach nur, die haben dann zum Teil in der Vorstellungsrunde einfach nur gesagt, ich bin in Bautzen aufgewachsen. Ne? Da war schon allen klar, so, wo kommt das her? Warum geht es diesen Menschen so schlecht? Ja? Also ich erkläre das, glaube ich, gerade nicht ganz so optimal.
Ich kann dir total folgen. Total. Ja. Und ich denke auch, also wie wurde Rassismus thematisiert im Osten und wie im Westen? Welche Sprache gab es im Osten und welche im Westen? Und im Osten war ja zumindest laut politisch hieß es ja, es gibt keinen Rassismus. Das war ja verankert auch politisch. Es gibt keinen Rassismus. Wir haben irgendwie den schwarzen Bruder. Das war irgendwie natürlich immer klar, wo dieser Bruder stand, dass der unter uns unter einem stand und dass das irgendwie wer gibt und wer nimmt und so weiter. Und meine Mutter zum Beispiel sagt, es gab jetzt auch gar nicht so die reale Berührung mit den sozialistischen Brüdern und Schwestern. Aber es wurde immer, also Rassismus gab es nicht. Und es gibt ja ganz oft irgendwie auch Menschen, die man jetzt oder die ich jetzt treffe, die im Osten sozialisiert wurden, wie ich, die dann sagen, ja, das hatten wir damals nicht, Rassismus. Und ich bin immer so fassungslos und sage, ich war so einsam und ich habe so krasse Rassismuserfahrungen gemacht und hatte gleichzeitig überhaupt gar keine Worte dafür. Mhm. Und vielleicht deswegen auch dieses, als wir uns dann begegnet sind, dieses, was ich so beschreibe mit diesem im Schwimmbad sein und dann irgendwie so, nicht am Ertrinken, aber so am Struggeln und dann sich so gegenseitig finden, vielleicht war das deswegen auch so besonders stark, mhm. ohne jetzt natürlich Menschen in anderen Kontexten da irgendwie das wegreden zu wollen, dass das nicht so war.
Mhm.
Aber aus meiner subjektiven Perspektive.
Ja.
Du hast jetzt schon ein paar Mal über das Bundestreffen oder das Bundestreffen erwähnt. Vielleicht können wir noch mal kurz sagen, was das eigentlich ist und noch mal kurz darüber reden, was für eine Bedeutung das in unserem Leben hat.
Ja, also das Bundestreffen es ist ein Treffen für schwarze Menschen in Deutschland von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, ein bundesweiter Verein, der politische Arbeit macht und Lobbyarbeit für schwarze Menschen. Und das Bundestreffen ist eben einmal im Jahr. Und wir haben das durch Zufall, meine Schwester hat es tatsächlich entdeckt, als wir so auf der Suche waren nach irgendwie, ja, nach uns, unserer Identität und so weiter und so fort, sind wir auf die Brothers Keepers gestoßen zuerst, die damals diesen Song hatten, Adriano, stimmt. den wir mega gefeiert haben
ja,
zu der
ich
Zeit.
Auch, total.
Und da hat meine Schwester, das Internet gab es ja dann auch erst so allmählich, ne, und hat dann im Internet rumgeforscht.
So lange ist das schon her das mit uns.
Ich meine, heutzutage ist das viel einfacher, ne, irgendwie Gruppen zu finden, Anschluss zu finden in die Communities und so weiter über Internet eben. Aber das hatten wir ja damals gar nicht in unserer Kindheit, in unserer früheren. Und dann hatte sie eben über die Seite der Brothers Keepers das Bundestreffen gefunden und wir wurden auch sofort von unserer Mutter an der Stelle supported. Die hat uns das bezahlt und dann sind wir das erste Mal, ich glaube 2003 dahin gereist und waren völlig aufgeregt und wussten überhaupt nicht, was uns erwartet und das war im Grunde eins der besten Dinge, die uns passieren konnten im Leben. Wir haben viele Freunde, eine riesen Community gefunden und sind dann einfach auch jahrelang jedes Jahr dahin gefahren, haben auf diesen Termin hingefiebert. Man kann sich da austauschen, vernetzen, es gibt Lesungen, es gibt Gespräche, es gibt kulturelles Angebot, es gibt Sport, es gibt eben alles, woran man teilnehmen kann oder eben auch einfach zusammensitzen, sich austauschen, ja, und Freunde finden und connecten. Ne?
Ja, das Bundestreffen gibt es ja schon seit den 80er Jahren.
Ja.
Ne? Das ist ja der Wahnsinn. Und ich glaube, du hast mir auch mal gesagt, dass quasi nach diesem, ob es jetzt das erste war oder zweite, wie auch immer, Bundestreffen war dann unsere Begegnung. Also dass aus dieser Energie heraus du dann quasi versucht hast, auch in Leipzig Connections zu finden.
Ja.
Ja, also für mich war es ein bisschen anders. Ich hatte ja auch damals schon ein Kind habe also studiert mit Kind und ich habe an vielen so, ich sag jetzt mal Freizeitaktivitäten, wie auch immer, nicht so ganz teilnehmen können, weil ich immer eben auch noch diese Verpflichtung hatte, so ein kleines Kind und dass ich mich kümmern musste, abholen, hinbringen und so weiter. Und war dann auch eine Zeit lang im Ausland nach unserer Leipzig-Zeit in Frankreich. Und mein erstes Bundestreffen, ich habe immer vom Bundestreffen gehört und immer hat es irgendwie nicht gepasst, zeitlich oder wie auch immer. Mein erstes Bundestreffen war tatsächlich erst vor 4 Jahren. Und du lachst.
Ja, ich habe mich auch super gefreut, dass es endlich geklappt hat und ihr dabei sein konntet.
Ja,
ne?
Und wir sind auch zusammen hingefahren, fällt mir gerade ein. Wir sind im Zug zusammen hingefahren mit unseren Kindern und haben noch Selfies gemacht. Wir sind auf dem Weg und kamen auch total überdreht dort an und für mich, das erzähle ich auch manchmal im Workshop, war ein total, auf Englisch würde ich sagen, earth-shattering Erlebnis. Mhm. Also das hat wirklich ganz viel so ins Wanken gebracht, aber positiv. Es hat mich total umgehauen. Und ich weiß noch, wie ich da gestanden habe und das Gefühl hatte, jede Stunde fällt eine Schutzschicht von mir ab.
Mhm.
Und das war total krass. Und ich habe das auch bei meinen Kindern gesehen. Ich weiß nicht, die waren damals der große 15, der kleine 5 oder 4. Mhm. Und wie die immer freier wurden. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich habe gar nicht jetzt so an politischen Workshops, Diskussionen und so teilgenommen. Ich war einfach da und habe diese Kinder gesehen und habe musste irgendwie, habe mich total gefreut und gleichzeitig musste ich total heulen, einfach weil ich so berührt war, diese Kinder miteinander spielen zu sehen und weil es mich immer zurückgeworfen hat auf meine Kindheit und immer dachte, Wahnsinn, was für ein Privileg haben diese Kinder, dass sie dieses Zusammensein erleben. Selber für die ist es ja total normal, ne? Die würden das jetzt vielleicht gar nicht so formulieren.
Das ist witzig, ja.
Ja, das war total ganz besonders.
Hattet ihr vorher schon so schwarze Kids-Gruppen und so besucht? Schon
ja, auch, ne? Das genau. Auf jeden Fall. Ja. Genau, ich habe ja auch einen Verein gegründet, Black Kids e.V., den hatte ich auch schon vorher gegründet. Und aber wir sind auch immer wieder in andere schwarze Kontexte außerhalb von Deutschland gefahren und Empowerment, also das war schon immer ein großes Thema. Aber eine schwarze Community innerhalb Deutschland, einfach so zu erleben, Menschen, die... weiß ich nicht, wie viel sind das? 200-300 Menschen um einen rum, so 4 Tage. Das war der absolute Hammer. Und ich weiß, dass ich irgendwann einen Moment hatte, wo ich dachte, what? Weiße Menschen fühlen sich immer so? Und ich dachte, das kann nicht wahr sein, dass man sich immer, ja, diese Individualität, dieses sich frei fühlen. Und ich weiß aber auch noch, wie krass das war. Wir sind auch wieder zusammen zurückgefahren. Wie krass das war, wieder in diesen Zug einzusteigen. Und wie ich auch wahrgenommen habe, dass wir sind als Gruppe gefahren. Unsere Kinder, die dann irgendwie alle vorher so durcheinander gewuselt sind und frei waren und gespielt haben. Und plötzlich hatten wir alle wieder so diesen weißen Blick im Nacken und haben so unsere Kinder zurechtgerufen und, und waren irgendwie, war wieder so eine Beklemmung und man stand da irgendwie total schutzlos auf eine Art.
Ja, das stimmt. Das ist immer ein harter Break, ne? Dann wieder in die Wirklichkeit zurückzukommen.
Total. Ja. Also seitdem fahren wir jetzt auch jedes Jahr und wir machen ja auch Steven, mein Mann und ich, wir machen zusammen mit anderen Eltern, du bist ja auch immer dabei, deine Schwester ist dabei und viele andere Eltern sind dabei und wir machen diesen Kids Space beim Bundestreffen. Ich sage immer aus Spaß, der aktivistischste Ort des Bundestreffens, die coolen Kinder sind. Und ja, das bringt mich so zu dem Thema, jetzt selber Kinder zu haben. Also,
Ja, ich habe auch das Gefühl, für die Kinder ist das völlig normal, ne? Also für die ist das gar nicht so ein großer, also jedenfalls nicht bewusst, ne?
Ja.
So ein großer, großartiger Ort oder, ne, wo sie so bewusst merken, hier können sie anders sein. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es auf jeden Fall was mit denen macht natürlich, wenn sie dort aufwachsen, wenn sie dort regelmäßig jedes Jahr hinkommen und irgendwie ihre schwarzen Freundinnen und Freunde dort treffen. Aber wie du jetzt meintest, wenn man dann zurück im Zug ist und so, ne, und die Kinder dann wieder wir als Erwachsene anfangen zurechtzurücken. Ich habe das Gefühl, für die Kinder ist das, ne, die verhalten sich da weiter so, wie sie sind. Und ich habe so generell das Gefühl, dass das zumindest in einer Stadt wie Berlin irgendwie für meinen Sohn zumindest erscheint es mir so, dass das da nicht ganz so diese Rolle spielt. Ich weiß, ich selber war als Kind sehr angespannt und habe immer darauf geachtet und mir war das die ganze Zeit nonstop bewusst, weil ich war ja auch oft die einzige schwarze Person in, was weiß ich, in der Schule, in der Kita und überall. Aber hier für meinen Sohn ist das ja was ganz anderes. Ne? Also er ist an der Rütli-Schule und da sind einfach Kinder aller Nationalitäten mit jeglicher Art von Migrationshintergrund, wie auch immer. Ne? Und ich glaube nicht, dass er das Gefühl hat, da isoliert, allein, anders zu sein als andere.
Ja, also ich glaube auch, dieser Isolationsfaktor ist auf jeden Fall ein ganz anderer. Also ich merke auch, dass beim Bundestreffen die Kinder sich sofort wiederfinden. Die sind ja da auch sehr frei, die rennen da frei rum und haben ihre Orte und docken, finde ich, so ganz schnell immer wieder als Gruppe miteinander an. Und dieses Isoliertsein ist natürlich total was anderes. Ich glaube allerdings schon, dass... also ich glaube, ich bin total bei dir, bei diesem, dass sie andere Formen von Rassismus erleben, beziehungsweise, dass sie selber nicht so dieses Gefühl haben von Isolation permanent, weil sie eben auch in Berlin leben. Ich glaube aber schon natürlich, dass sie trotzdem auch Rassismus erfahren.
Auf jeden
erfahren,
Fall,
ne?
Ja,
und
das
auch
definitiv.
Ziemlich
ja,
krasse und gerade auch schwarze Jungs ist meine Wahrnehmung, also schwarze Mädchen und schwarze Jungs und Transgender-Kids und wie auch immer, alle machen Rassismuserfahrungen, schwarze Menschen. Aber ich merke zum Beispiel gerade im Schulsystem werden Jungs generell und auch schwarze Jungs nochmal, machen da ganz krasse Erfahrungen, haben so defizitorientierten Blick und so weiter und so fort. den Unterschied, den ich erlebe, und vielleicht hat das auch noch mal mit der Arbeit zu tun, die ich mache, ist, dass unsere Kinder oder die Kinder, die ich so kennenlerne, viel früher Worte haben für das, was so passiert. Und dass das total hilfreich ist.
Ja, definitiv.
Also für mich war ja immer so, dass ich habe erst mit dir, mit der Auseinandersetzung mit dir, dann irgendwann auch mit dem Buch von Noah Saul, Deutschland schwarz-weiß und so weiter, begriffen, das ist ein System, das heißt Rassismus, das ist eine Kollektiverfahrung, nicht du bist das Problem als Individuum. Ja. Und das ist was unsere Kinder zumindest hier in den, ich würde mal sagen, mehr oder weniger aktivistischen Kreisen, politisierten Kreisen, schon viel früher mitkriegen. Diese Bürde haben sie nicht, die wissen, das heißt Rassismus.
Ja. So. Ja. Das stimmt, das ist auch total wichtig, dass man Worte hat, das zu beschreiben, was einem widerfährt und sich somit überhaupt erstmal ausdrücken zu können und es rauszulassen, ne? Wenn man die ganze Zeit irgendwie so im Inneren spürt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist da. Also ich habe das mit meiner Schwester so gemeinsam erarbeitet im Laufe unserer Kindheit. Okay. Wir hatten dann so Fantasiebegriffe, ja, so selbst ausgedachte,
das ist ja cool,
Beschreibungen für das, was uns da passiert sozusagen, weil wir diese Worte nicht hatten. Ne?
Ja.
Und so sehr unsere weiße Mutter bestimmt unterstützend sein wollte, aber auch sie hatte ja diese Worte nicht. Es gab diese Diskurse in der Form überhaupt nicht. Und da sehe ich auch einen krassen Unterschied heutzutage. Also unsere Söhne haben natürlich viel Glück sozusagen, dass sie mit schwarzen Elternteilen aufwachsen, die ihnen da Dinge vorleben können. Aber ich sehe auch, dass weiße Eltern sehr engagiert heutzutage sind und viel mehr Möglichkeiten natürlich auch haben, sich zu informieren. Es gibt Bücher, es gibt das Internet, es gibt Gruppen und so weiter. Es gibt deine...
Ich grinse
natürlich
hier.
Deine Workshops, ja, nee, also ich meine, das ist ein großes Privileg und das ist für all diese Kinder total wichtig, ja, dass auch die Eltern sich da schlau machen und fit machen.
Ja, und da will ich an der Stelle nochmal ansetzen, weil da erinnere ich mich nämlich daran, warum ich überhaupt diese Workshops für Eltern angefangen habe. Natürlich auch wegen meiner Mutter, ganz, ganz genauso. Meine Mutter hat mich immer total unterstützt und war total stark und so weiter, aber auch sie hatte diese Community eben nicht, was du gerade beschreibst. Aber erinnerst du dich daran, dass wir mal bei mir zu Hause zu Studentenzeiten so ein Afro-Treffen gemacht haben? Und ich glaube, es war auch ziemlich voll. Also viele.
Total.
Ich habe das Gefühl, meine Wohnung ist aus allen Nähten geplatzt. Die war auch gar nicht so klein, die Wohnung. Von daher waren wir bestimmt 30 oder so. Und dann klingelte es. Und dann war da eine weiße Mutter mit ihrem schwarzen Sohn oder Tochter, schwarzem Kind vor der Tür. Und die wollte eben gerne, dass ihr Sohn auch das erlebt, was wir jetzt erleben. Ne? Diesen Moment von Freiheit, den Moment unter uns, so seine Mehrheitserfahrung zu haben. Mhm. Also das war ja allein das war ja total auch überlebenswichtig in dem Moment. Und dann weiß ich noch, dann ging die Diskussion los, darf diese Mutter jetzt rein oder nicht? Erinnerst du dich daran?
Ich erinnere mich. Ich weiß auch, dass ich völlig irritiert war, weil wir hatten uns das als schwarzen Raum sozusagen ne, vorgestellt und so organisiert. Und ich war erstmal so, ne, als ich sie gesehen habe, also ich war, wie soll ich sagen?
Irritiert.
Ja, nicht nur irritiert, ich war auch dagegen, ja, dass sie da ist.
Ja.
Und ich habe das auch nicht gesehen in dem Augenblick, ne, dass sie einfach für ihr Kind diesen Raum auch wollte. Für mich war sie auch eine Störung von dem, was wir uns vorgestellt haben. Und ich war der Meinung, sie sollte gehen und nicht dabei sein. Ne?
Und also das ist interessant, ich will ganz kurz abschweifen, ich komme gleich wieder zurück. Ganz oft geht so ein riesen Sturm der Entrüstung los bei weißen Menschen, wenn schwarze Menschen für sich ihre Räume beanspruchen.
Total.
Wenn sie sagen, wir wollen mal 3 Stunden eine Party feiern, nur für schwarze Menschen oder wie auch immer. Und das bringt ja oft ganz viel Abwehr hervor. Und deswegen will ich da ganz kurz drauf eingehen, dass es einfach, es geht um Schutzräume. So wie irgendwie es Fitnessstudios für Frauen gibt und es Cafés gibt für Frauen, Räume gibt für Frauen, wo Frauen unter sich einfach miteinander sind, ohne Männer. Und das heißt nicht, dass alle Männer schlecht sind, sondern das heißt nur, dass es eben einen Raum gibt, wo Frauen unter sich sind. So brauchen das auch schwarze Menschen, ne? Um einfach unter sich zu sein. Das heißt nicht irgendwie, dass wir jetzt gegen alle weiße Menschen sind. Nur mal kurzer Disclaimer daraus. In dem Fall erinnere ich mich auch, dass die Diskussionen dann groß waren. Auch die Mutter hat meiner Meinung nach gar nicht jetzt drauf bestanden, in dem Raum zu sein, aber sie wollte, glaube ich, dass ihr Kind eben da ist. Ne? Mhm. Das Kind wollte nicht alleine da bleiben. Mhm. Und ich erinnere mich an dann so einen Kompromiss, den, glaube ich, sie auch vorgeschlagen hat, dass sie dann im Kinderzimmer saß und wir alle im Wohnzimmer waren oder so. Und rückblickend erinnere ich mich eben an den Moment, wo ich dann irgendwie mal auf Toilette gegangen bin und sie dann so gesehen habe, wie sie da im Kinderzimmer saß. Und ich weiß noch, dass ich so ganz viele Gefühle hatte, dass ich einerseits dachte, okay, ja, ich habe keine Lösung für die Situation, aber ich habe auch meine Mama gesehen und ich habe irgendwie gedacht, es braucht diesen Raum für weiße Eltern von schwarzen Kindern. Und diese Situation ist mir immer wieder in Gedanken geblieben. Und ich habe ehrlich gesagt bis heute auch keine Lösung für die Situation damals. aber das war auf jeden Fall der Grund, weshalb ich diese Workshops dann angefangen habe. Es gab ja auch vorher schon Workshops für Eltern schwarzer Kinder von Manuela Ritz. Und wo ich auch dann auch gedacht habe, ja, ich möchte auch solche Räume kreieren für weiße Eltern von schwarzen Kindern.
Diese Räume sind auf jeden Fall super wichtig und ich finde es echt auch toll, dass du das machst.
Danke.
Gerade für Kinder, die eben, wo es einen abwesenden schwarzen Elternteil zum Beispiel gibt. Ne?
Ja.
Also da fehlt dann, oder adoptierte Kinder
ja.
oder so in weiße Familien. Und bei uns war es ja so, dass wir unsere Väter mehr oder weniger hatten in unserem Leben. Ja, also bei uns gab es eine lange Trennung aufgrund der Situation Ostdeutschland-Westdeutschland. Mhm. Da musste mein Vater nach dem Studium, als er das beendet hatte, musste er das Land verlassen, Ostdeutschland verlassen und hat dann in West-Berlin gewartet viele Jahre und immer gehofft, uns eines Tages wiederzusehen. Und so ist das ja dann auch passiert, dank dem Fall der Mauer. Und da habe ich ihn quasi erst richtig kennengelernt, in einem Alter, ne, so 9, 10 ungefähr. Und erst dann auch anfangen können, mich mit ihm gemeinsam mit diesen Themen auseinanderzusetzen, was erstmal natürlich ein bisschen schwer war, weil wir ganz andere Probleme hatten, als über Rassismus zu reden beispielsweise.
Ja.
Wir mussten uns einfach von Grund auf aneinander gewöhnen und ne, miteinander einen Umgang finden. Aber trotzdem erinnere ich mich, dass mein Vater immer wieder versucht hat, das Thema reinzubringen. Ja? Also der hat sich wirklich meine Schwester und mich geschnappt. Und hingesetzt und mit uns und hat versucht, das mit uns zu thematisieren und uns an der Stelle definitiv auch zu stärken, was uns in dem Alter gar nicht so klar war, weil wir ne, irgendwie, wir waren ja auf einem ganz anderen Niveau, was das alles betraf, aber im Nachhinein sehe ich, dass das auf jeden Fall super wichtig war, dieser Kontakt zu meinem schwarzen Elternteil und auch über einfach seine Herkunft beispielsweise mehr zu erfahren, weil wir hatten ja nicht die Gelegenheit, bis dahin irgendwo hinzureisen und den Rest der Familie kennenzulernen. Aber so ist ganz viel trotzdem bei uns angekommen, ja, mit dem gemeinsamen Aufwachsen dann.
Ja, oh wow. Ja, bei uns, also bei mir, ich sag mal uns, ich war ganz allein, also gab gar kein uns, war es anders. Ich, mein Vater ist, als ich, glaube ich, 4 war oder so oder noch kleiner, ist er dann in den Westen gegangen und hat dort promoviert und ist noch ein paar Mal zu Besuch gekommen. Und ich weiß, dass das immer total dramatisch und ganz wichtig für mich war. Ich habe stundenlang am Fenster gestanden und gewartet und so. Und dann ist er für mich in Erinnerung relativ sang- und klanglos verschwunden. Also er ist dann zurück nach Tansania gegangen. Und im Nachhinein habe ich auch erfahren, er wollte das nicht so. Er wollte gerne, dass wir mitkommen, aber das ging halt nicht. Und er ist dann nach Tansania gegangen und ich habe mich schon sehr, sehr, sehr verlassen gefühlt und habe das auch lange mit mir verknüpft. Also gedacht, dass mit mir irgendwas nicht in Ordnung ist, weil er ja sonst nicht gegangen wäre. So. Und das hat sich als Gefühl schon relativ fest eingegraben und auch dieses Gefühl von der Verbündete, der eben so aussieht wie ich, ist einfach weg. So. Und jetzt sitze ich hier. Und was meine Mutter aber, was ich ihr total hoch anrechne, ist, dass sobald wir dann eben im Westen waren, sie ganz viel, keine Mühen gescheut hat, also versucht hat, mich irgendwie zu connecten. Auch im Osten schon hatte sie schwarze Kommilitoninnen und Freundinnen, die auch immer wieder zu Besuch kamen und dann auch im Westen
sind wir, glaube ich, relativ schnell, dann 1990, sind wir nach Tansania gefahren, das erste Mal, und waren da 2 Monate. Und das war total krass.
2 Monate?
Ja, Wahnsinn. Wir waren 2 Monate und das war total krass. Auch nicht nur schön, es war auch total anstrengend, weil ich dann, also das, ich habe ja bis dahin durch dieses immer geandert werden, habe ich irgendwann geglaubt, na dann, ich komme wahrscheinlich aus Tansania, weil das ja alle sagen, und habe dann eben so erwartet, jetzt komme ich da irgendwie an und alle werden sagen, endlich bist du da und zu Hause, und ich gehe dann in der Masse unter und kein Mensch guckt dich mehr an. Und natürlich haben mich alle angestarrt und alle haben immer Mzungu geschrien, also die weiße Europäerin, und das war total krass, also so zu realisieren, nee, hier, also hier ist es schön und hier ist auch ein Teil deiner Familie, aber du gehörst hier nicht her, du sprichst kein Swahili. Und mein Vater, mit dem spreche ich heute, also wir haben relativ durch die Social Media und Internet und so auch einen relativ regen Kontakt, und ich fahre auch, war in den letzten 12 Jahren vielleicht 3-4 Mal da. Und wir haben schon regelmäßigen Kontakt und wir sprechen über Rassismus. Ich glaube, er ist total stolz auf das, was ich jetzt mache. Er sagt immer so, ja, und du kämpfst Queen of Africa. Das ist total witzig. Und also nicht witzig, aber berührend. Und also er reflektiert viel über diese Erfahrungen, die er früher gemacht hat.
Als afrikanischer Mann in Deutschland?
Oh, ja. Genau, okay. In Leipzig. Ja, ja. Und ich glaube, also das waren schon sehr krasse Erfahrungen, auch mit mir zusammen. So. Aber es war jetzt anders als bei dir, dass wir jetzt nie gemeinsam Strategien entwickelt haben. Das war, das habe ich immer mit meiner Mutter gemacht, soweit es halt ging. So. Und dann mit dir.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass wir da auch auf eine Art ganz unterschiedliche Wege gegangen sind, ne? Während du irgendwo versuchst, bei Menschen anzusetzen, die noch am Anfang ihres Weges sind, sage ich mal, und dir da einfach ganz viel Zeit nimmst und Energie reinsteckst, um die sozusagen aufzuklären, ja? Was wir als schwarze Menschen, was unsere Kinder als schwarze Menschen brauchen, um in dieser Welt irgendwie uns wohlfühlen zu können oder um auf gleicher Höhe zu sein sozusagen, war es mir, glaube ich, total wichtig, eben nicht mehr am Anfang anzufangen. Ne? Also vielleicht mache ich das im Privaten teilweise noch und versuche, weiße Freunde und Freundinnen da mitzunehmen und zu teachen, sozusagen, was es heißt. Aber beruflich zum Beispiel war es mir total wichtig und finde ich einfach großartig, dass ich diese beiden Orte gefunden habe, wo das einfach bereits Konsens ist. Ne? In der Missy feministisch, antikapitalistisch, antirassistisch, das ist einfach redaktionell Standard. Da sind wir alle an einem Punkt und wollen einfach nur noch nach vorne gehen quasi. Und auch in der Taz mit der linken Ausrichtung muss ich diese Kämpfe jedenfalls nicht in diesem Maße mehr führen, und das fühlt sich einfach super für mich an, ja. Also da bin ich einfach sehr glücklich, dass es, dass ich da ansetzen kann und nicht bei null.
Ja, das ist auch voll gut. Also es empowert mich ja dann auch. Also ich habe ja auch Momente in der Arbeit oder zwischendrin, wo ich irgendwie erschöpft bin, und dann freue ich mich, da anknüpfen zu können und deine Sachen lesen zu können, die Sachen von anderen schwarzen Menschen lesen zu können und mich zu empowern. Und ich glaube, ich habe als ich wieder zurückgekommen bin nach Deutschland, aus Frankreich, hatte ich so eine irre Wut in mir. Ich war so wütend und ich habe irgendwie gedacht, ich möchte nicht, dass diese Wut sich so autoaggressiv äußert. Also ich hatte das Gefühl, das ist wie so ein Krebs, der in mir sitzt, und ich kam irgendwie in Streits mit Leuten im privaten Kontext und so. Und ich habe vor allen Dingen gesehen, dass mein Kind jetzt wieder Erfahrungen macht, die ich schon vor 20, 25 Jahren gemacht habe. Und das war so die Motivation, in diese Arbeit zu gehen und einen Raum zu schaffen, ein Setting zu schaffen, wo Menschen mir zuhören, wo ich Menschen tatsächlich auf so eine rassismuskritische Reise mitnehmen kann und begleiten kann. Und ich mag und ich finde diesen Moment so wunderbar, wo wir es schaffen, dass dieses Konstrukt Rassismus so sichtbar wird, ein bisschen sichtbarer und dadurch irgendwie auch ein bisschen kleiner zwischen uns. Und das empowert mich irgendwie für den Alltag dann wieder. So.
Aber kommst du nicht manchmal auch so ein bisschen an deine Grenzen oder so? Weil man sich ja immer wieder diese Dinge auch wahrscheinlich anhören muss, dieselben Fragen, dieses dagegen wehren, das anzuerkennen, dass Rassismus existiert beispielsweise und immer wieder auch so Überzeugungsarbeit zu leisten.
Ja.
Ich stelle es mir...
Nein, absolut. Also das ist auf jeden Fall eine total anstrengende Arbeit und auch ich merke auch, dass ich so am Ende von so einer Tour, wir haben ja meistens so eine Frühjahrstour und dann so eine Herbsttour, danach bin ich irgendwie durch. Dann habe ich am Schluss ist auch so meine Empathie, mein Tank an Empathie und Neuanfangslust, nenne ich das jetzt mal, der ist dann auch leer. Mhm. Und gerade da sind dann Gespräche mit anderen Schwestern so toll, mhm. ja, auftankend. Und gleichzeitig merke ich aber auch, wie Heilung, also einerseits wird ja rassistisches Trauma transgenerational weitergegeben.
Mhm.
Und andererseits passiert aber auch Heilung transgenerational. Und ich finde es so bewegend, dass jetzt, dass ich viele junge Menschen kennenlerne. Also mein älterer Sohn ist 21, dass Freunde und Freundinnen von ihm Exit Racism lesen oder sich anderweitig auf rassismuskritische Wege begeben. Und das finde ich total empowernd, dass ich da irgendwie was zurückgeben kann. Und schön ist auch, dass dann so eine Zusammenarbeit unter Geschwistern, sage ich mal, stattfindet, dass zum Beispiel, die Taz jetzt nicht, aber zum Beispiel, dass ich in anderen Medien, also die Taz hat das jetzt nicht bei mir gemacht, aber vielleicht in anderen Wegen, dass Geschwister mich anrufen oder uns anrufen und sagen, hey, wir bei Magazin XY, ich bin da Redakteurin, ich bin da Journalistin, wie auch immer, und ich bin da tätig und ich möchte gerne diese Gespräche nicht immer führen müssen, könnt ihr nicht mal kommen und einen Workshop machen? Was ich eben auch beobachte, und das bringt mich jetzt auch gleich zu der letzten Frage oder dem letzten Thema, dass die schwarzen Menschen, zumindest hier in Berlin, auch vielleicht auch in anderen urbanen Kontexten, viel früher schon viel politisierter sind. Das ist so meine Wahrnehmung. Aber das ist natürlich auch eine Wahrnehmung aus dieser aktivistischen Bubble heraus. Aber dass es zum Beispiel Festival wie die Envision gibt, was ja auch von jungen Schwestern organisiert wird oder ja andere Kontexte. Und ich das einfach total cool finde und total toll finde.
Ja, das stimmt. Also hier in Berlin gibt es ja einfach super viele Veranstaltungen. Ich habe das Gefühl, jedes Wochenende ja, kann man so viel besuchen vom schwarzen Food Festival, also African Food Festival,
ja.
über irgendwelche Märkte, Veranstaltungen, Theater. Im Theater passiert ja auch total viel
ganz
zur viel. Zeit. Ne?
Mhm.
Und Diskussionsrunden und so weiter. Also das gab es für uns ja damals alles nicht, aber ich weiß nicht, wie es anderswo in Deutschland aussieht, aber ich finde es einfach großartig, dass es das gibt. Ne?
Ja, das und es gibt natürlich andere, ich glaube in Frankfurt, an anderen größeren Städten passiert auch viel. Ich treffe auf Lesereisen auch immer wieder sehr viele isolierte schwarze Menschen.
Mhm.
Aber wir wohnen ja, nehme ich mal an, auch deswegen bewusst in Berlin.
Ja, definitiv, ja.
Ja. Eine Frage, wenn ich so an die Jugend von heute denke.
Mhm.
Wenn du zurückgehen könntest und deinem, sage ich jetzt mal, 20-jährigen Ich, das so kurz vor der Politisierung steht, was sagen könntest, was fragen könntest, mitgeben könntest, was wäre das?
ja, also im Grunde würde ich wahrscheinlich sagen, mach es genauso, wie du es gemacht hast.
Alles richtig gemacht,
alles super. Nein, aber finde Kontakte. Also ich, ne, das war einfach wichtig, dass wir uns gefunden haben und weitergegangen sind, weitere Menschen irgendwie in unseren Kreis geholt haben. Und ich glaube, das ist einfach, was also einen ganz großen Unterschied macht. Ja, also genau das, deswegen sage ich, alles richtig gemacht. Wir haben uns getroffen, ich habe mich getraut, dich anzusprechen. Also
ja.
Traut euch miteinander
das
zu sprechen.
Das war auf jeden Fall richtig.
Das ist so, ne? Sprecht darüber miteinander, wie es euch geht, was ihr erlebt und so weiter. Und das ist definitiv hilfreich und heilend.
Ja, absolut. Schwesterngespräche, Geschwistergespräche oder auch einfach nur zusammen sein, zusammen lachen, zusammen weinen, zusammen auch wütend sein. Das sind die Räume, die mich total gestärkt haben. Und das würde ich, glaube ich, auch genau meinem 20-jährigen Ich auch definitiv sagen. Ja, super. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Katja. Wir sind jetzt echt schon am Ende unserer Zeit. Total krass. Das ja, ging total schnell. Ja. Sehr schön. Ja, so ist das immer bei uns. Ne?
Wir verlieren uns stundenlang. Wir könnten auch noch eine ganze Weile weiterquatschen.
Auf jeden Fall. Machen wir vielleicht auch jetzt dann gleich offline. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Vielen Dank für diese ganzen vielen Gespräche über die Jahre hinweg. Mhm. Und ja, ich freue mich sehr, dass unsere Kinder sich jetzt auch kennen. Ich freue mich, dass wir uns weiterhin auch begleiten werden. Und dann, ich warte drauf, wenn wir dann als alte, weise, schwarze Omis
weise.
Weise, nicht weiße,
Spaß.
Weise. Was wir dann so für Gespräche führen werden. Ja, freue ich mich drauf.
Ich freue mich auch.
Ja, vielen Dank an euch da draußen quasi noch die Bitte, schreibt gerne Fragen für die nächste Podcast-Folge, schickt Feedback via Instagram, E-Mail tupoka.ogette@gmail.com oder Facebook. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und wieder dabei seid. Und bis dahin dann erstmal tschüss von mir.
Und von mir auch tschüss.
Tschüss.
Tupodcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.